Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Ich bin Volker Pietsch, bei mir ist Dr. Christian Rosinus. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Criminal Compliance Podcast. Thema heute in der Episode strafbares Unterlassen und dann gleich die erste Frage, was versteht man darunter?
Also strafbares Unterlassen hört sich erstmal etwas skurril an, also dass man dafür bestraft wird, dass man etwas nicht tut, ist aber tatsächlich in bestimmten Fällen möglich, weil man quasi das Nichtstun, das Unterlassen einem aktiven Tun gleichstellt. Das kann also sein, wenn man eine Handlung nicht vornimmt, zu der man eigentlich rechtlich verpflichtet gewesen wäre. Und insoweit kommt es dann tatsächlich eben dazu, dass man auch bestraft wird für Nichtstun. Ja, was erstmal kontraintuitiv ist, aber sich eigentlich erschließt, wenn man sich ein bisschen näher damit auseinandersetzt. In der Strafrechtsdogmatik unterscheidet man dabei zwischen echten und unechten Unterlassungsdelikten. Echte Unterlassungsdelikte sind Straftatbestände, bei denen bereits das Nichtvornehmen einer vom Gesetz geforderten Handlung strafbar ist. Das klassische Beispiel, das kennt doch jeder, ist die unterlassene Hilfeleistung. Da steht ja drin, wenn du im Fall von bestimmten Voraussetzungen, etwa bei einem Unfall, nicht Hilfe leistet, wirst du dafür bestraft. Das ist also ausdrücklich im Gesetz normiert. Anderes Beispiel ist die Verpflichtung Abgabe einer Steuererklärung, das heißt die Nichtabgabe einer Steuererklärung ist ab einem bestimmten Zeitpunkt auch als Steuerhinterziehung strafbar. Ja? Das sind quasi echte Unterlassungsdelikte, aber es gibt im Gesetz auch noch sogenannte unechte Unterlassungsdelikte. Und dafür gibt es eine Pauschalregel, also eine Allgemeinregelung in § 13 Absatz 1 StGB. Der 13 Absatz 1 oder 13 hat im Prinzip den Effekt, dass er eigentlich Begehungsdelikte in Unterlassungsdelikte umwandelt. Ja? Und zwar ist es im Prinzip so, dass der 13 StGB auch herangezogen wird für die echten Unterlassungsdelikte, also die Voraussetzungen, die da normiert werden.
Wann verwirklicht man den Tatbestand eines unechten Unterlassungsdelikts?
Also das ist natürlich, jetzt wird es sehr technisch, ne, das Unterlassen der Abwendung eines tatbestandlichen Erfolgs. Ja? Also es gilt insoweit nur, dass der Täter für den Eintritt des gesetzlichen in Anführungszeichen Erfolgs, also des Taterfolgs, einzustehen hat. Neben den allgemeinen Tatbestandsmerkmalen, die ich bei jeder Straftat brauche, also Erfolg oder zum Beispiel Erfüllung des Tatbestands unter den Vorsatz des jeweiligen Straftatbestand, es gibt unter Umständen auch fahrlässige Unterlassungsdelikte, das ist ganz häufig sozusagen, wenn du jetzt im Straßenverkehr, also müssen halt noch weitere besondere Voraussetzungen erfüllt sein. Also man muss das eine gebote rechtliche Hand unterlassen. Es bedarf der individuellen und physisch realen Möglichkeit für den Täter, die unterlassene Handlung überhaupt vorzunehmen. Es muss irgendwie möglich sein, das überhaupt zu tun. Und es bedarf auch einer sogenannten Garantenstellung. Das heißt, die Garantenstellung ist eine besondere Pflichtenposition, die auch vorliegen muss.
Okay, Garantenstellung, das Wort lädt ein. Was genau versteht man darunter?
Garantenstellung ist im Prinzip die Konstellation, dass eine Person rechtlich dafür einstehen muss, dass der tatbestandliche Erfolg nicht eintritt. Und es gibt vereinfacht zwei Grundtypen von Garantenstellungen, die sich durch die jeweiligen Aufgabenbereichen der Garanten unterscheiden. Es gibt den sogenannten Beschützergaranten. Also das ist eine Person, die eine besondere Obhutspflicht für ein bestimmtes Rechtsgut hat, um die gegen von außen kommende Gefahren zu beschützen. Und so eine Schutzpflicht kann zum Beispiel durch Gesetz, Vertrag oder Amtsträgereigenschaft entstehen. Zum Beispiel Eltern sind Beschützergaranten für ihre Kinder oder der Arbeitgeber im Rahmen des Arbeitsschutzes etwa für Gesundheitsvorsorge der Arbeitnehmer. Das wäre so ein klassisches Beispiel. Und dann gibt es die sogenannten Überwachungsgaranten. Die sind deshalb als Garant anzusehen, weil sie besondere Sicherungspflichten für eine bestimmte Gefahrenquelle haben. Und im Prinzip die Gefahrenquelle so strukturiert ist, dass daraus eine Pflicht entsteht, dass sich aus dieser Quelle keine weiteren Gefahren ausbreiten. Ganz wichtiger und wesentlicher Punkt ist hier die sogenannte Garantenstellung aus gefährlichem Vorverhalten, also Ingerenz. Das heißt, wenn man eine Situation geschaffen hat, die so gefährlich ist, dann haftet man im Prinzip auch dafür, dass man dann später eingreift, wenn der tatbestandliche Erfolg droht, weil man eben diese Vorsituation geschaffen hat. Zum Beispiel muss der Betreiber einer Industrieanlage sicherstellen, dass keine Umweltstraftaten durch austretende Schadstoffe begangen werden, weil man diese Anlage aufgebaut hat zum Beispiel. Und das ist auch ein ganz relevantes Feld für Strafbarkeitsrisiken für Verantwortliche im Unternehmen, nämlich dass man eine Handlungspflicht hat weil man vorab eine rechtlich gebotene Handlung unterlassen hat. Ja, und deswegen ist es gerade im Bereich Compliance sehr wichtig, dass man diese Handlungs- und Überwachungspflichten auch wahrnimmt.
Wie weitreichend sind die Garantenstellungen der Verantwortlichen in Unternehmen?
Es gibt natürlich sehr weitreichende, gerade von Geschäftsführungsorganen, Garantenstellungen. Was man, glaube ich, hier besonders herausheben muss im Rahmen von Criminal Compliance, ist die sogenannte Garantenstellung der Compliance Officer. Ja, da gibt es eine BGH-Entscheidung dazu, gibt es auch vielfältige Literatur zu, gibt auch verschiedene andere Handlungspflichten, die in der Rechtsprechung schon festgelegt worden sind. Aber der Compliance Officer ist in dem Fall eher so ein ganz plakatives Beispiel, was immer wieder auch genannt wird. In diesem Fall wurde ein Mitarbeiter in der Rechtsabteilung zu einer Geldstrafe wegen einer Beihilfe durch Unterlassen zum Betrug verurteilt. Das war gar kein Compliance Officer, das war ein Mitarbeiter, aber anhand dieses Mitarbeiters der Rechtsabteilung, weil man vergleichbare Pflichten gesehen hat, der BGH sozusagen in einem obiter dictum gesagt, dass auch der Compliance Officer eine Garantenstellung hat. Und Hintergrund ist quasi, dass der Compliance Officer die Garantenpflicht habe, die sich auf alle betriebsbezogenen Straftaten erstreckt und auf alle Taten, die aus dem Unternehmen heraus begangen werden und Dritten oder dem Unternehmen schaden könnten. Also das, im Prinzip sagt er, dass der Compliance Officer zuständig ist dafür, dass alles im Betrieb regeltreu arbeitet. Der Compliance Officer ist dabei Überwachungsgarant und natürlich haftet er in der Regel nur bei Vorsatz. Ja? Also wenn er nichts davon weiß sozusagen, dann kann er auch nicht strafrechtlich haften. Bei Fahrlässigkeitsdelikten ist natürlich auch die Fahrlässigkeit ausreichend. Das ist aber ganz selten der Fall.
Welche Besonderheiten gelten für die Handlungspflichten von Organen einer juristischen Person?
Also generell hat natürlich das Organ einer juristischen Person eine umfassende Handlungspflicht zur Abwendung von Straftaten im Unternehmen. Generell kann man ja sagen, sobald die Organe aus der Gesellschaft ausgeschieden sind, also nicht mehr Geschäftsführer zum Beispiel, endet diese Handlungspflicht, es sei denn, man hätte quasi durch dieses Ausscheiden eine Gefahr geschaffen, ja, dass ein tatbestandlicher Erfolg mit eintritt. Es ist so, dass auch das Strafrecht etwa Aufgaben und Geschäftsverteilung respektiert. Das heißt, außerhalb des Zuständigkeitsbereiches besteht generell keine keine Eingriffspflicht, bis auf, und das ist quasi in jeder Delegation, auch in der Delegationskette im Unternehmen so, es besteht eine Überwachungspflicht, ja. Also auch wenn ich delegiere, kann ich mich nicht vollständig von der Haftung befreien, sondern ich habe eine Delegation, die immer wieder auch eine Überwachungspflicht auslöst und von der ich mich nicht befreien kann.
Was bedeutet das jetzt für die Praxis, insbesondere für Anforderungen an eine interne Compliance?
Also im Prinzip resultiert aus der Thematik Aufsichtspflicht nach 130 OWIG und eben diesen Handlungspflichten, also quasi diese Überwachungsstellung, die die Geschäftsführung oder Leitungsorgane einer Gesellschaft haben, die gesamte deutsche Compliance-Dogmatik oder das wesentlichen Ding besteht das daraus. Das heißt, im Prinzip muss ich als Geschäftsleitungsorgan mein Unternehmen so aufstellen, dass Strafbarkeitsrisiken minimiert werden. Und dafür muss ich eben sicherstellen, dass ich auch meinen Handlungspflichten nachkommen kann, dass ich bestimmte Dinge entdecke. Ja, dass ich da sozusagen entsprechende Prozesse etabliert habe, etwa durch die klassischen Richtlinien, Handlungsleitfaden, Schulung, Risikoanalysen, Hinweisgebersysteme, alles, was es sozusagen im Bereich gibt, das im Bereich Compliance gibt, damit ich sozusagen diesen Handlungspflichten nachkommen kann. Und wenn ich dann sozusagen Erkenntnisse habe, dass Straftaten, Ordnungswidrigkeiten passieren, muss ich einschreiten und das abstellen. Das ist ganz wichtig. In vielen Fällen kommt es zur Verurteilung, weil evidente Erkenntnisse ignoriert werden und man insoweit quasi nicht die rechtlich gebotenen Handlungen vornimmt. Da kommt es dann viel häufiger zur Verurteilung. Insoweit ist Compliance tatsächlich auch haftungsbegründend, weil wenn ich jetzt einen Compliance-Prozess aufdecke, mir fallen Themen auf im Unternehmen und mache dann nichts, das ist häufig tatsächlich auch eine Haftungsfalle, in die man im Rahmen von Compliance treten kann. Also da muss man aufpassen, gerade wegen dieser Haftung für das Unterlassen, weil man eben diese Garantenstellung häufig hat.
Danke, Christian, und auch vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei Fragen oder Anmerkungen schreiben Sie uns jederzeit gerne an info@rosinus-on-air.com. Bis zur nächsten Ausgabe.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens. Natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.